Hallo und herzlich willkommen zu Schöpfers Werk und Anwaltsbeitrag, dem Podcast zu geistigem Eigentum, Fragen des Wirtschaftsrechts und anderen spannenden juristischen Themen. Mein Name ist Dr. Johannes Ziller, ich bin Anwalt bei Warbeck Rechtsanwälte. Heute würde ich gerne ein neues Segment in unseren Podcast einführen, und zwar Fallanalysen. Bei einer Fallanalyse nehme ich mir eine Gerichtsentscheidung, die es entweder medial in den Fokus der Aufmerksamkeit geschafft hat oder einfach sonst spannende neue Erkenntnisse bringt, und analysiere dann, welcher Sachverhalt der Entscheidung zugrunde liegt, welche Argumente die beiden Parteien vorgebracht haben, wie das Gericht letztendlich entschieden hat und seine Entscheidung begründet. Hin und wieder werde ich mir dann auch erlauben, meine eigene Meinung einfließen zu lassen, ob ich mich der Entscheidung anschließen kann oder ob ich die fehlerhaft finde. Den Anfang mit solchen Fallanalysen würde ich gern mit der heurigen Entscheidung des OGH über die Zulässigkeit der Lehrerbewertungsplattform LernSieg machen. Diese App hat ja gerade in und um Schulen herum durchaus für hitzige Diskussionen gesorgt und es damit auch in die Medien geschafft. Den letzten Anstoß zur Fallanalyse hat mir dann Stefan Tesch mit der neuesten Folge seines Podcasts Relevant gegeben, in der er Benjamin Hadrigan, den Gründer von LernSieg, interviewt. Da hält man durchaus spannende Einblicke, wie der Gründer diesen Rechtsstreit selbst miterlebt hat. Wer sich mit diesem Interview so ein bisschen einstimmen möchte auf diese Fallanalyse, findet den Podcast Relevant, das Audiomagazin, auch auf diebusinesslounge.at und auf den gängigen Podcast-Plattformen. Ich finde diese Entscheidung gleich aus zwei Gründen ganz optimal, um den Fall näher zu analysieren. Erstens finde ich den Fall spannend, weil aus meiner Sicht da durchaus zwei legitime Standpunkte aufeinandertreffen. Das war also kein Fall, wo man mit ein bisschen Gespür schon vorneweg sagen kann, wie der ausgehen wird. Das kann man auch daran erkennen, dass die einzelnen Instanzen bis zum OGH durchaus unterschiedliche Urteile getroffen haben. Wobei ich jetzt noch nicht vorwegnehmen will, wer wie entschieden hat. Zweitens ist die Entscheidung sehr spannend, weil sich der OGH in seiner Begründung nicht nur auf die eigentliche Kernfrage beschränkt, ob jetzt diese Lehrerbewertungsplattform zulässig ist oder nicht, sondern im Zuge dessen auch andere spannende Fragen anspricht. Sind Zivilgerichte an Entscheidungen der Datenschutzbehörde gebunden? Gilt für Bewertungsplattformen das sogenannte Medienprivileg? Und wie beurteilt man, ob jemand ein berechtigtes Interesse an einer Datenverarbeitung hat? Außerdem kann man aus der Entscheidung ganz gut ableiten, wie Gerichte ticken und solche Verfahren ablaufen. Es sollte also wirklich für jeden Rechtsinteressierten über diesen konkreten Fall hinaus was Spannendes dabei sein. Ich leite Sie also jetzt so ein bisschen durch diese Entscheidung durch. Um die Story etwas lebhafter zu machen, erzähle ich am Anfang die Vorgeschichte, wie sie Benjamin Hadrigan in seinem Interview schildert. Er ist noch Schüler, als er bei der Wahl zum Schulsprecher das Wahlversprechen abgibt, dass jetzt auch mal die Schüler die Lehrer bewerten können sollen. Das wird ihm zwar schulintern verboten, er möchte diese Idee aber doch mit Hilfe einer App umsetzen. So stellt er dann 3 Tage vor seinem 18. Geburtstag die Lehrerbewertungs-App LernSieg online zur Verfügung. 3 Tage später an seinem Geburtstag stellt er sie aber schon wieder offline, weil die ersten Datenschutzbeschwerden bei ihm eingehen. Die Datenschutzbehörde eröffnet ein Prüfungsverfahren, inwiefern die Verarbeitung von personenbezogenen Daten der Lehrer, also insbesondere ihr Vor- und Zuname, gegen das geltende Datenschutzrecht verstößt. Dieses Prüfungsverfahren stellt die Datenschutzbehörde im Februar 2020 ein. In der Zwischenzeit hat Benjamin Hadrigan schon eine GmbH gegründet, das durfte er vorher noch nicht, weil er noch nicht 18 Jahre alt war, und stellt die App LernSieg über diese GmbH wieder zum Download bereit. Ein HTL-Lehrer bringt daraufhin eine Klage sowohl gegen ihn persönlich als auch gegen die von ihm gegründete GmbH ein, mit dem Begehren, dass es den beiden Beklagten untersagt wird, personenbezogene Daten des Lehrers im Rahmen der App oder in ähnlicher Weise zu verarbeiten und die beiden Beklagten zur Löschung der bereits gespeicherten personenbezogenen Daten des Lehrers zu verpflichten. Der Kläger bringt dazu vor, dass sowohl sein Recht auf Datenschutz als auch auf Namensanonymität und das Recht auf Schutz der Ehre und des beruflichen Fortkommens verletzt sei. Er habe der Verarbeitung seiner Daten nie zugestimmt und die Voraussetzungen für eine legitime Datenverarbeitung liegen auch sonst nicht vor. In der App werde nicht effektiv sichergestellt, dass nur tatsächlich sämtliche Schüler des Lehrers ihn bewerten können. Es bestünde die Gefahr, dass er an den Pranger gestellt wird in der App und er habe selbst keine Möglichkeit, Bewertungen zu kommentieren oder sich dagegen effektiv zur Wehr zu setzen. Die App diene nur einem Unterhaltungsinteresse und kommerziellen Zwecken. Anders als bei Produktbewertungen bestehe bei so einer Lehrerbewertung kein öffentliches Informationsinteresse, weil Schüler sich ihre Lehrer ja nicht individuell aussuchen können. Und wenn, dann sollte nur die Schule an sich und nicht der einzelne Lehrer mit Namen genannt und bewertet werden. Insgesamt habe er ein überwiegendes, schutzwürdiges Interesse darüber, dass er nicht ohne seine Einwilligung in eine Internetöffentlichkeit gezerrt wird und einer Bewertung durch anonyme Schüler ausgesetzt wird. Die Beklagten führen demgegenüber aus, dass ja schon die Datenschutzbehörde mit diesem Fall befasst gewesen sei und keine Verletzung festgestellt habe. Das Gericht sei jetzt auch an diese Entscheidung der Datenschutzbehörde gebunden. Die App diene einem Interesse der Öffentlichkeit, insbesondere von Schülern, an der Transparenz- und Qualitätssicherung im Bildungsbereich mitzuwirken und dementsprechend sei auch die Verarbeitung von Daten der einzelnen Lehrer aufgrund eines überwiegenden berechtigten Interesses zulässig. Missbrauchsmöglichkeiten durch Schüler würden insbesondere dadurch ausgeschlossen werden, dass jeder Bewertende sich über eine Telefonnummer verifizieren muss, seine individuelle Schule angeben muss und es neben den Sternebewertungen in verschiedenen Kategorien keine Möglichkeit offener Kommentare gäbe, wo möglicherweise Verunglimpfungen und Beleidigungen stattfinden könnten. Dass die GmbH auch ein kommerzielles Interesse mit der App verfolgt, sei dabei völlig irrelevant. Soweit mal kurz zusammengefasst die Argumentationen der beiden Streitparteien. Solche Argumente werden übrigens schon vor der ersten Verhandlung in der Klage bzw. der Klagebeantwortung und wenn es das Gericht für notwendig erachtet, in noch weiteren zusätzlichen Schriftsätzen ausgetauscht. Der Richter weiß also schon vor der ersten Tagsatzung, worauf sich die beiden Parteien da jeweils stützen wollen. Wenn sich dann die beiden Parteien, wie hier in diesem Fall, nicht einvernehmlich einigen können, muss dann in einem ersten Schritt einmal der Sachverhalt aufgenommen werden. Der Richter muss also anhand von Beweisen, seien es jetzt Urkunden, Zeugen, die beiden Parteien, die einvernommen werden, die für das Verfahren wesentlichen Tatsachen feststellen. Und das ist hier im gegenständlichen Fall jetzt mal, was macht denn diese App überhaupt? Da fasse ich jetzt mal die wichtigsten Punkte zusammen. Das Erstgericht hat also festgestellt, dass man sich diese Lernsieg-App in einem Online-Store herunterladen kann und dann durch Eingabe einer Telefonnummer verifiziert. Mit einer Telefonnummer kann man sich nicht mehrmals verifizieren. Also kann man mit einem Smartphone auch nur einmal bewerten. In der App muss man dann eine Schule auswählen und darf dann auch nur jene Lehrer bewerten, die an dieser Schule tätig sind. Man kann zwar in der App auch die Schule wechseln, damit geht aber automatisch einher, dass alle Bewertungen der alten Schule damit gelöscht werden. Inwiefern man tatsächlich auf die ausgewählte Schule geht, wird allerdings nicht überprüft. Für die ausgewählte Schule sieht man jetzt jeden dort tätigen Lehrer und zwar mit seinem Vornamen, Nachnamen und akademischen Titel. Da hat man jetzt die Möglichkeit, jeden Lehrer in bestimmten Kategorien nach dem Sternesystem zu bewerten. Ein Stern steht für nicht genügend, 5 Sterne steht für sehr gut. Die Kategorien, in denen man bewerten kann, sind beispielsweise Unterricht, Fairness, Respekt, Motivationsfähigkeit, Geduld, Vorbereitung, Durchsetzungsfähigkeit und Pünktlichkeit. In diesen Kategorien gibt es noch zusätzliche Unterkriterien, zum Beispiel beim Unterricht, Erklärungen, Unterlagen, Abwechslung. Aus den einzelnen Teilbewertungen wird zum Schluss eine Gesamtbewertung generiert. Freitextbewertungen sind allerdings nicht möglich, man kann nur Sterne auswählen. Wer den jeweiligen Lehrer schon bewertet hat, kann man nicht sehen, es wird also weder eine Telefonnummer noch ein Benutzername angezeigt. Insofern erfolgt die Bewertung durch die Schüler also anonym. Bewertungen werden aber erst angezeigt, wenn zumindest 5 Schüler einen Lehrer bewertet haben, damit es keine zu starken Ausreißer nach unten oder oben geben kann. Die App hat auch eine Datenschutzerklärung und Nutzungsbedingungen. Da wird dann beispielsweise festgehalten, dass die Abgabe von Bewertungen nur für Schüler der jeweiligen ausgewählten Schule zulässig ist. Als Bewerter verpflichtet man sich, dass die Angaben nach bestem Gewissen auf Basis eigener Erfahrungen mit der Schule bzw. dem jeweiligen Lehrer erfolgen. Bei Missbrauch können konkrete Bewertungen gelöscht werden. Das liegt insbesondere dann vor, wenn man ganz pauschal und einheitlich ohne jede Differenzierung überall nur einen Stern gibt. Wie haben jetzt die Gerichte entschieden? Das Verfahren ging durch alle drei Instanzen. Die Entscheidungen des Erst- und Berufungsgerichts fasse ich nur ganz kurz zusammen, weil wir dann beim OGH sowieso uns näher mit diesen Themen noch auseinandersetzen. Das Erstgericht, das war das Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien, hat die Klage des Lehrers zur Gänze abgewiesen. In der App werden zwar personenbezogene Daten der Lehrer verarbeitet, diese diene aber der Ausübung der freien Meinungsäußerung und der Informationsfreiheit, sohin einem berechtigten Interesse, und dieses berechtigte Interesse überwiege die Interessen der Lehrer auf Namensanonymität. Bei dieser Abwägung müsse man zwar die Möglichkeit eines Missbrauchs dieser App mit einbeziehen, es sei jetzt aber kein offensichtlicher Missbrauch hier zu erkennen. Gegen diese Entscheidung hat der Kläger dann Berufung erhoben. Mit dieser Berufung war er dann tatsächlich zumindest zum Teil erfolgreich. Das Oberlandesgericht verpflichtet nämlich die Beklagten zur Unterlassung der Datenverarbeitung, sofern nicht sichergestellt wird, dass der Kläger nur von Personen, die er auch tatsächlich unterrichtet hat, bewertet wird. Seine Daten müssen auch gelöscht werden. Das darüber hinausgehende Begehren, dass ganz generell personenbezogene Daten des Lehrers nicht mehr in der App verarbeitet werden dürfen, wird allerdings weiterhin abgewiesen. Das OLG führt dazu aus, ja, Schülern müsse die Möglichkeit offenstehen, sich mit ihren Lehrern kritisch auseinanderzusetzen, sie auch zu bewerten, aber die App stellt nicht sicher, dass ein Nutzer, der Bewertung abgibt, auch tatsächlich Schüler des Lehrers war, beziehungsweise noch ist. Da bestünde dann die Gefahr, dass aufgebrachte Schüler auch schulfremde Personen dazu bringen, einen bestimmten Lehrer negativ zu bewerten und ihn damit in ein schlechtes Licht rücken. Die App würde gegen einen solchen Missbrauch auch keine entsprechende Handhabe bieten. In der Folge müssen die Beklagten also in ihrer App sicherstellen, dass jeder Bewertende auch Schüler des jeweiligen Lehrers war. Mit dieser Entscheidung waren beide Parteien nicht einverstanden und beide haben eine Revision an den obersten Gerichtshof erhoben. Wie sieht jetzt der OGH die Sachlage? Als erstes setzt sich der OGH mit der Frage auseinander, inwiefern die Einstellung des Verfahrens durch die Datenschutzbehörde auch für die Zivilgerichte bindend ist. Die Argumentation der Beklagten war ja jene, dass die prinzipielle Zuständigkeit zur Beurteilung eines Datenschutzverstoßes ja mal bei der Datenschutzbehörde liegt und wenn die keinen Datenschutzverstoß feststellen kann, auch die Zivilgerichte keinen feststellen können. Da sagt der OGH jetzt, nein, wir können das schon selbst beurteilen. Die Zivilgerichte seien nur insofern an rechtskräftige Bescheide von Verwaltungsbehörden gebunden, als sie eine rechtsgestaltende Wirkung entfalten. Die Entscheidung der Datenschutzbehörde, das Prüfverfahren einzustellen, sei jetzt kein solcher rechtsgestaltender Bescheid und dementsprechend dürften sich jetzt die Zivilgerichte ein eigenes Bild davon machen, ob ein Datenschutzverstoß vorliegt oder nicht. Der OGH weist aber gleichzeitig auch auf ein derzeit noch anhängendes Vorabentscheidungsverfahren beim EuGH hin, in dem die Frage geklärt werden soll, inwiefern der Datenschutzbehörde als Aufsichtsbehörde die vorrangige Zuständigkeit für die Feststellung eines Verstoßes gegen die DSGVO zukommt. Der EuGH könnte also durchaus entscheiden, dass die Beurteilung, inwiefern eine Datenschutzverletzung gegeben ist oder nicht, vorrangig in die Hände der Aufsichtsbehörden gegeben wird. Eine Entscheidung des EuGH in diesem Vorabentscheidungsverfahren liegt derzeit noch nicht vor. Dann setzt sich der OGH mit der Frage auseinander, inwiefern hier das sogenannte Medienprivileg zur Anwendung kommt. Kurz zur Erklärung. Der Gesetzgeber wollte immer ausschließen, dass die Bestimmungen der DSGVO unbeabsichtigt Journalismus einschränken könnten. Das sogenannte Medienprivileg soll also sicherstellen, dass die Freiheit der Meinungsäußerung und Informationsfreiheit nicht durch den Datenschutz eingeschränkt wird. Und deshalb sieht die DSGVO in ihrem Artikel 85 vor, dass Datenverarbeitungen zu journalistischen Zwecken eigentlich fast zur Gänze nicht unter die Bestimmungen der DSGVO fallen. Der Begriff des Journalismus wird dabei erfahrungsgemäß recht weit ausgelegt. Jetzt sagen die Beklagten, mit unserer App verfolgen wir auch journalistische Zwecke. Da dann das Medienprivileg gilt, können wir auch keinen Datenschutzverstoß begangen haben. Der OGH hat daher geprüft, inwiefern diese Lehrerbewertungs-App LernSieg auch journalistische Zwecke verfolgt. Zunächst zitiert er da mal den Europäischen Gerichtshof und definiert journalistische Zwecke mit allen Tätigkeiten, die den Zweck haben, Informationen, Meinungen oder Ideen in der Öffentlichkeit zu verbreiten. Der OGH verweist dann aber darauf, dass für das Vorliegen einer Datenverarbeitung zu journalistischen Zwecken schon ein Mindestmaß an journalistischer Bearbeitung und meinungsbildender Wirkung für die Allgemeinheit gefordert ist. Das bloße Bereitstellen eines Bewertungsportals wird dabei als nicht ausreichend gesehen. So sieht es übrigens auch der deutsche Bundesgerichtshof, der schon mal eine Ärztebewertungsplattform beurteilen musste und in diesem Zusammenhang festgestellt hat, dass die nicht für journalistische Zwecke betrieben wird. Damit gilt also kein Medienprivileg und die Bestimmungen der DSGVO sind ganz normal auf den Sachverhalt anzuwenden. Jetzt wendet sich der OGH dann der Kernfrage zu. Ist denn diese Datenverarbeitung auf der Lehrerbewertungsplattform zulässig? Zunächst ist mal ganz unstrittig, dass da personenbezogene Daten der Lehrer verarbeitet werden, insbesondere ihr Name und ihr akademischer Grad, weil diese Daten zunächst mal erhoben, dann gespeichert und in der Bewertungsplattform offengelegt werden. Das fällt alles unter den Begriff der Verarbeitung von personenbezogenen Daten. Unstrittig ist auch, dass keine Zustimmung der betroffenen Lehrer zu dieser Datenverarbeitung vorliegt. Aber die Zustimmung ist ja nur einer von mehreren möglichen Gründen, um personenbezogene Daten einer Person zu verarbeiten. Die Verarbeitung kann auch dann rechtmäßig sein, wenn sie zur Wahrung der berechtigten Interessen des Verantwortlichen notwendig ist. Und genau darauf stützen sich die Beklagten. Dieser Rechtfertigungsgrund liegt jetzt nach der Definition des OGH dann vor, wenn drei Voraussetzungen erfüllt werden. Erstens, die Verarbeitung der personenbezogenen Daten liegt im berechtigten Interesse entweder des Verantwortlichen selbst, das ist der App-Betreiber, oder eines Dritten, das wären die Nutzer. Zweitens muss die Verarbeitung notwendig sein, um dieses berechtigte Interesse zu verwirklichen. Und drittens dürfen die Interessen jener Person, deren Daten verarbeitet werden, also in dem Fall der Lehrer, nicht überwiegen. Zum ersten Kriterium hält der OGH jetzt fest, dass die App einerseits die Bewertung von Lehrern und andererseits die Einsicht in Bewertungsergebnisse durch die Öffentlichkeit ermöglicht. Sie dient damit einem legitimen Informationsinteresse in Form der Ausübung der Meinungs- und Informationsfreiheit der bewertenden Schüler ebenso wie der Personen, die die Bewertungen einsehen. Dem steht nach Ansicht des OGH der Umstand nicht entgegen, dass sich Schüler ihre Lehrer ja nicht aktiv aussuchen können. Das Recht auf Meinungsäußerung und Empfang von Meinungen differenziert nämlich nicht danach, ob die Meinungen für allfällige Dispositionen des Informationsempfängers nützlich sind oder nicht. Auch dort, wo keine oder eben nur eine mittelbare Auswahlentscheidung getroffen werden kann, muss in einer demokratischen Gesellschaft die Möglichkeit bestehen, Kritik an handelnden Personen zu äußern und auch in Erfahrung zu bringen. Dementsprechend kann der OGH auch nicht feststellen, dass die App nur kommerzielle Zwecke verfolgen würde. Dass neben der Meinungsäußerungsfreiheit eben auch kommerzielle Zwecke verfolgt werden, schadet dem ebenfalls nicht. Die erste Voraussetzung ist also damit schon mal erfüllt. Im zweiten Schritt muss jetzt geprüft werden, inwiefern die Datenverarbeitung denn tatsächlich notwendig ist, um die berechtigten Interessen zu verfolgen. Da argumentiert der Kläger ja, dass es mildere Möglichkeiten der Eingriffe gäbe, indem entweder die Lehrer nur anonymisiert angeführt werden oder zum Beispiel nach Schulfächern zusammengefasst werden. Der OGH erkennt aber seinerseits keinen Grund, warum es da eine Beschränkung auf eine Schule ganz allgemein oder auf Schulfächer geben soll, sondern sieht ein legitimes Interesse der Öffentlichkeit, zu erfahren, wie die Unterrichtsqualität individueller Lehrer von ihren Schülerinnen bewertet wird. Die Datenverarbeitung der konkreten Namen sei daher erforderlich. Damit ist dann auch die zweite Hürde für die Zulässigkeit der Datenverarbeitung genommen. Bleibt das letzte Kriterium, nämlich die Abwägung der einander gegenüberstehenden Interessen. Da haben wir einerseits das Recht des Lehrers auf Wahrung seiner Privatsphäre, seiner Namensanonymität und seines guten Rufs. Andererseits das Recht der Nutzer auf Meinungsäußerungsfreiheit und Informationsfreiheit. Zunächst analysiert der OGH mal, inwiefern in die Persönlichkeitsrechte der Lehrer eingegriffen wird. Kernbereich der geschützten Privatsphäre sei mal der höchstpersönliche Lebensbereich, also die Gesundheit, das Sexualleben und das Leben in und mit der Familie. Dieser Kernbereich genießt einen höheren Schutz als die sogenannte Sozialsphäre. Das ist jener Bereich, in dem man mit anderen Menschen außerhalb der Familie in Kontakt tritt. In dieser Sozialsphäre muss man sich prinzipiell einmal darauf einstellen, dass man beobachtet werden kann und sein Verhalten bewertet werden kann. Auch in dieser Sozialsphäre sind aber schwerwiegende Eingriffe in Persönlichkeitsrechte, insbesondere eine Stigmatisierung oder eine Ausgrenzung, verboten. Je mehr man selbst am öffentlichen Leben teilnimmt, desto mehr muss man sich auch Eingriffe in die Privatsphäre bieten lassen. Ein Politiker beispielsweise muss also eher hinnehmen, dass seine Entscheidungen bewertet werden, als jetzt jemand, der besonders zurückgezogen lebt. Der OGH stellt dann fest, dass die Bewertungen auf der App ausschließlich das Berufsleben und nicht das Privat- und Familienleben der Lehrer betrifft. So wie die App gestaltet ist, legt sie eine Beeinträchtigung der Würde des Klägers nicht nahe. Insbesondere deshalb, weil ihm nur eine Sternebewertung möglich ist und keine Freitextbewertungen, die ja durchaus zu Beleidigungen führen könnten. Die Gefahr einer schlechten Bewertung müsse man prinzipiell mal hinnehmen. Das hat der deutsche BGH schon für Ärzte entschieden und der EGMR für Rechtsanwälte und das gleiche gelte jetzt auch für Lehrer. Eine Prangerwirkung durch schlechte Bewertungen sieht der OGH deshalb schon nicht, weil man ja die App öffnen muss, dann die Schule auswählen muss und erst dann zum Lehrer und seinen Bewertungen gelangt. Dadurch werde man jetzt nicht in eine breite Öffentlichkeit gezerrt. Wie sieht der OGH das Argument des Klägers, dass man einen Missbrauch durch solche anonymen Bewertungen nicht ausschließen kann? Zunächst gibt er dem Kläger mal insofern recht, als er sagt, von der Meinungsäußerungsfreiheit sind nur solche Bewertungen gedeckt, die tatsächlich auf eigene Erfahrungen zurückgreifen können. Also nur solche Bewertungen tatsächlicher Schüler des Lehrers. Man müsse sich aber schon die Frage stellen, welche Maßnahmen jetzt dem Betreiber der App zumutbar sind, um auszuschließen, dass andere Personen unberechtigte Bewertungen abgeben. Das Berufungsgericht hatte ja noch gefordert, dass der App-Betreiber jedenfalls sicherstellen muss, dass nur tatsächliche Schüler Bewertungen abgeben. Der OGH gibt dazu jetzt aber zu bedenken, dass eine solche Überprüfung ja nur dadurch stattfinden kann, dass der Bewertende auch seinen Namen preisgeben muss. Ohne Namen kann ich ja nicht feststellen, ob die Person tatsächlich Schüler des Lehrers ist. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte anerkennt aber ein legitimes Interesse von Internetnutzern, ihre Identität nicht offenlegen zu müssen. Anonymität ist nach diesem Erkenntnis des EGMR ein Mittel zur Vermeidung von Repressalien und damit geeignet, den freien Fluss von Ideen und Informationen zu fördern. Der OGH geht jetzt davon aus, dass wenn Schüler bei der Bewertung nicht anonym bleiben können, sie aus Angst vor Repressalien keine kritische Bewertung abgeben würden. Dadurch werde dann ihre Meinungsäußerungsfreiheit eingeschränkt. Das Interesse an der Meinungsäußerungsfreiheit und an der Informationsfreiheit wiege da also höher als das Interesse des Lehrers, nicht genannt zu werden, auch wenn es durchaus denkbar ist, dass unsachliche Bewertungen einfließen könnten. Unsachliche Bewertungen könnte man nach Ansicht des OGH aber ohnehin nicht zur Gänze ausschließen und, da kommt noch ein ganz spannender Satz, auch unsachlich motivierte Werturteile sind von der Meinungsäußerungsfreiheit erfasst, solange kein Wertungsexzess vorliegt. Im Ergebnis kommt der OGH also zum Urteil, dass die Lehrerbewertungs-App Lernsieg in dieser konkreten Ausgestaltungsform zulässig ist. Wie schätze ich jetzt persönlich dieses Urteil ein? Auch wenn ich die Position der Lehrer durchaus nachvollziehen kann, bin ich doch der Meinung, dass das Urteil absolut richtig ist. In der Berufswelt muss jeder von uns damit leben können, dass seine Leistungen von Kunden oder sonstigen Dritten bewertet werden. Das gilt für mich als Rechtsanwalt genauso wie für jeden Kellner in einem Restaurant, für die Postlerin und auch für Lehrer. Wichtig ist dabei, dass die Kritik allerdings sachlich bleibt und nicht in Beleidigungen abrutscht. Wenn man sich jetzt die Bewertungskategorien bei der App Lernsieg ansieht, dann sieht man gleich, dass da ausschließlich die beruflichen Fähigkeiten des Lehrers beurteilt werden. Wie gut kann er erklären? Gibt er faire Noten? Können die Schüler Fragen stellen? Was anderes wäre es aus meiner Sicht, wenn man da jetzt auch berufsfremde Kategorien einfügen würde. Wie sieht der Lehrer aus oder ist er lustig oder nicht? Da muss man also schon anerkennen, dass die App versucht, sehr sachlich zu sein und jetzt eben nicht zu unterhalten, sondern zu informieren. Freitextbewertungen werden ja auch ausgeschlossen, dass es jetzt da nicht mal zu einem emotionalen Ausbruch beim Schüler kommen kann. Die sachliche Kritik, die man jetzt durch diese App äußern kann, muss man als Lehrer tragen können. Ich sehe da eigentlich auch nicht so schwarz, dass das jeder Schüler nur als Racheinstrument verwendet, sondern kann mir gut vorstellen, dass die ganz große Mehrheit von Schülern da in der Lage ist, eine faire Bewertung abzugeben. Für den Lehrer kann es ja auch sehr hilfreich sein. Wenn man sich selbst fortentwickeln und verbessern will und muss, und das müssen wir ja alle, dann kriegt man da sicher wertvolle Hinweise, was schon gut läuft und was noch besser werden muss. Ich glaube auch, dass es in der Praxis notwendig ist, das anonym durchführen zu lassen, weil man sonst einfach kein ehrliches Feedback bekommt. Die Anonymität der Bewertenden finde ich auch für den Lehrer gar nicht so schlecht, weil ich ja sonst nur eine Diskussion lostrete, ob eine schlechte Note jetzt nur in Reaktion auf eine schlechte Bewertung gegeben wurde. Im Ergebnis bin ich der Meinung, dass jeder von uns bei seinem Auftreten in unserer Gesellschaft sich klar sein muss, dass sein Verhalten bewertet wird und dass er mit sachlicher Kritik umgehen muss. Im Ergebnis soll es also nicht darum gehen, dass sich hier Lehrer und Schüler gegenseitig durch Benotungen abstrafen, sondern dass man sich wechselseitig Feedback gibt, was der andere noch besser machen kann. Damit möchte ich diese Fallanalyse zum OGH-Urteil zur Lehrerbewertungs-App Lernsieg beenden. Wenn Sie Fragen, Anregungen oder Feedback zu unserem Podcast haben, freuen wir uns auf ein E-Mail an podcast@warbeck.at. Andere Podcasts, vor allem zu unternehmensbezogenen Themen, finden Sie auf diebusinesslounge.at. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.